Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin mit Dr. Nicola Klühn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie versprochen kommt heute die zweite große Folge zum Thema Babyschlaf. Ich wurde schon nach der ersten Folge mit Fragen bombardiert und ich habe gemerkt, dass dieses Thema euch richtig interessiert. Und das kann ich aus eigener Erfahrung wirklich gut verstehen. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, was uns Eltern in den ersten Lebensmonaten und Jahren so beschäftigt wie der Babyschlaf oder der Kinderschlaf, weil auch wir schlafen müssen und erstens die Laune des Babys und des Kindes mit dem Schlaf steht und fällt und unsere Laune natürlich auch. Deswegen ist es ein Thema, von dem ich denke, dass es sich wirklich lohnt, wenn man ein bisschen versteht, wie dieser Schlaf der Kinder und der Babys funktioniert und wie wir dann als Eltern den guten Babyschlaf bestmöglichst unterstützen können. Heute habe ich Victoria von Kinga Baby eingeladen, um mit mir über den Babyschlaf vor allem in den ersten 3 bis 4 Monaten zu sprechen. Hier geht es jetzt um einen präventiven Ansatz, den Victoria sich überlegt hat. Wenn wir schon in den frühen Lebenswochen und in den frühen Lebensmonaten eine gute Grundlage legen, dass unsere Babys gute Schlafgewohnheiten entwickeln, so tun wir uns in den nächsten Lebensmonaten und vielleicht sogar Jahren ein bisschen leichter. Victoria lässt uns jetzt an ihrem Wissen teilhaben und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Ja, hallo liebe Victoria, herzlich willkommen in meinem Kinderleib und Seele Podcast. Ich durfte ja vor einigen Wochen schon in deinem Podcast zu Gast sein und dann habe ich dich gleich mal überredet, auch zu mir zu kommen und würde dich jetzt einmal bitten, kannst du dich einmal vorstellen, einfach sagen, wer du bist und was du so machst.
Sehr gerne, liebe Nicola. Vielen Dank für die Einladung, für die Rückeinladung. Und ich stelle mich gerne mal kurz vor. Ich bin Victoria. Ich bin, oh Gott, wie alt bin ich? 37 Jahre alt, 83er Jahre. Bin Mama von 2 kleinen Mädchen. Die Kleine ist 2,5, die Große ist 5,5. Und habe einen kleinen Sohnemann im Bauch, der im Januar auf die Welt kommen wird. Und komme eigentlich so, also ich komme aus Köln, bin hier geboren, lebe hier mit meinem Mann und den Mädels und mein Leben hat so den Anschein gemacht, dass ich so ganz klar Karriere in der Medienbranche mache und dass das so mein Weg ist. Und dann kam meine erstgeborene Tochter und hat das alles, meine ganzen Lebenspläne beruflich gesehen, zum Glück über den Haufen geworfen und hat nämlich das Thema Babyschlaf so präsent in unser Leben gebracht. Und ich sage immer so, ich bin ihr so dankbar, weil sie mich einfach dahin geschubst hat, dass das Thema mein Fokus sein soll und dass ich da mich ganz ganz doll reinarbeiten soll und sehen soll, was für ein wunderschönes, riesiges, spannendes Thema das ist. Und genau das habe ich auch getan, ihr zu danken, weil sie halt solche wahnsinnige Schwierigkeiten hatte in den ersten Monaten, super viel unruhig war und ich einfach mich so komplett überfordert gefühlt habe. Und jetzt darf ich sagen, also sie ist jetzt 5,5 Jahre, vor 5,5 Jahren habe ich den Weg gestartet und bin glücklichste Babyschlafberaterin mit vollem Herzen, bin super glücklich mit dieser Berufung, die ich für mich gefunden habe, bilde mittlerweile sogar Babyschlafberater aus mit einer eigenen Methode und das ist so das, wie ich mich jetzt einmal vorstellen würde, glaube ich. Da weißt du das Wichtigste zu meinem Hintergrund.
Ja, richtig spannend. Also quasi hat das Schlechte oder was dir mal so als wahrscheinlich größte Herausforderung in deinem Leben vorgekommen ist, dich zu deinem Beruf und deiner Berufung geführt.
Ja, das ist so krass, ja.
Absolut. Weil deine Tochter eben so schlecht geschlafen hat am Anfang.
Ja.
Und das hieß, sie ist schlecht eingeschlafen oder sie hat nachts schlecht geschlafen oder was war so die Herausforderung für eure Familie?
Also rückblickend ist das total interessant, weil ich jetzt so rückblickend auch sagen würde, es war auch jetzt alles so mehr oder weniger so einfach ein Findungsprozess. Ne? Also in der Situation damals, wir hatten auch einen echt schweren Start. Die kleine Maus musste leider eine Woche auf die Intensivstation, also ein paar Tage und dann durften sie zum Glück dann auf die auf die Säuglingsstation, aber musste halt beobachtet werden und es war halt einfach so ein heftiger Start, ne, wo man schon so komplett ausgepowert ist als Eltern, weil man einfach so voll überfordert ist, sowieso erstes Kind, ne, alles wahnsinnig aufregend und dann Schwierigkeiten und so. Also der allererste Start war sowieso schon schwer und dann waren wir überglücklich, als wir nach einer Woche nach Hause durften. Und dann ist man ja auch in diesem Freudentaumel und hat zwar auch Hormonabfälle und all diese heftigen Sachen nicht mehr so erlebt als Eltern. Aber trotzdem waren wir natürlich irgendwie grundsätzlich einfach glücklich, weil sie gesund war und alles gut war. Und dann erinnere ich, wenn ich mich so zurückerinnere, und das ist jetzt schon so lange her, aber ich fühle da noch so sehr rein in dieses, ist das jetzt wirklich mein Leben? Ich habe immer wieder gedacht, so ist es wirklich das, dass dieses Kind gefühlt 10 Stunden von 24 weint, scheinbar unglücklich ist, ich irgendwie gar nicht weiß, wie ich ihr helfen kann oder nur helfen kann, so dass ich komplett an meine Grenzen gehe, dass ich mich komplett verlieren muss, ne, in irgendeiner Situation, wo ich auch mal ein bisschen ich sein darf. Und das Schlimme war bei mir, glaube ich, immer dieses, ich dachte, das wird für immer so sein, was total natürlich total Blödsinn ist. Ne? Aber das war so für mich dieses Gefühl, das wird wahrscheinlich mein Leben lang so sein. Furchtbar, dass ich in so einer Situation nicht einfach mal kurz klar denken konnte und dachte so, hallo? Ja. Andererseits, ich sehe das jetzt wirklich als Geschenk, ne? dass ich da so heftige Ängste und Gefühle hatte, dass ich einfach gesagt habe, so, ich glaube, da gibt es noch mehr als einfach nur, da musst du durch. Und das wurde mir halt immer gesagt, ne? Das ist halt so. Und dann wurde halt gesagt, ja, sie ist halt wahrscheinlich Schreibaby-Tendenzen und ist sehr unruhig und die hatte ja auch einen schweren Start. Und es war ja auch alles nachvollziehbar, aber irgendwie dachte ich so, trotzdem, dass ich glaube nicht, dass es nicht gut für sie, so wie es gerade läuft, und es ist nicht gut für mich.
Ja. Und du hast gemerkt, wenn du verstehst, wie der Schlaf deiner Tochter funktioniert oder wenn du mehr verstehst, ihre Zeichen zu lesen, dann musst du da eben nicht durch, sondern dann kannst du sie unterstützen.
Genau, also das fing alles total witzig an, weil mein Mann ist Schulmediziner und bei uns liegt halt überall das Ärzteblatt rum. Und da war irgendwann mal, dann saß ich da so und bei uns liegt das halt immer im Badezimmer und dann saß ich da im Badezimmer und dann lag das da und dann dachte, da habe ich es halt rumgeblättert und dann war da etwas über die war ein Artikel über Schlafforschung. Und dann dachte, und das war so witzig, weil ich erinnere mich so genau, wie ich da sitze und denke, was? Da ist natürlich auch noch mehr Wissen. Da ist eine ganze, tatsächlich Fakultäten beschäftigen sich mit diesem Thema. Es ist einfach ein Riesenthema. Es ist super, also es wurde wirklich so ein Forschergeist in mir geweckt. Ne?
Ja.
Das ist halt, glaube ich, auch hängt das damit zusammen, dass ich in der Schwangerschaft gerade noch meine Masterarbeit geschrieben habe. Natürlich in einem ganz anderen Feld, aber trotzdem, ich war in diesem wissenschaftlichen Denken drin und dachte immer, da ist noch mehr hinter. Ich muss nicht einfach nur sagen so, that's life, ne? Da musst du jetzt durch, sondern da kann man vielleicht noch mehr erfahren. Und so hat es halt begonnen, dass ich dann, da kommt man dann ja von Hölzchen auf Stöckchen und Ecke. Ja. Und da habe ich halt verstanden, da ist eine riesige Welt dahinter. Da ist ganz viel wertvolles Wissen, ganz viel Forschung, ganz viele Methoden, ganz viele natürlich ganz unterschiedliche Philosophien. Und habe dann wirklich so, ich finde das immer so blöd zu sagen, aber ich habe so Blut geleckt. Ich habe gedacht so, was? Krass, lass mich mal so da reintauchen. Und das Einzige, was ich jetzt rückblickend verstehe, wie ich in dieser Schlaflosigkeit diese Energie hatte. Aber manchmal ist das ja so im Leben, dass man dann irgendwie so ungeahnte Energien freisetzt. Naja, und
pure
sobald
Überlebenswille. Man,
ja, pure Überlebenswille.
Genau, muss ja, besser
klingt,
werden.
Klingt heftig, aber ist wahrscheinlich echt so, ja.
Ja.
Und dann, sobald man natürlich merkt, so, ach klar, darum ist sie so unruhig. Oh Gott, warum habe ich denn das nicht gewusst? Und hä, ist ja eigentlich total logisch. Und das waren so banale Sachen, wie, wenn ein Baby nach 60 Minuten gähnt, ein Neugeborenes, dann heißt das nicht, ach, das kann ja nicht sein, du hast doch gerade erst geschlafen. Dann heißt das, okay, das ist ein Zeichen, das man ernst nehmen darf. Und das, wo man dann auch einen kleinen Rückzug ermöglichen darf aus dieser Stimulation. Und das sind so Mini-Sachen, aber die mir katastrophalerweise, finde ich, obwohl ich mit so vielen Menschen geredet habe darüber und mit vielen Erfahrenen auch, wurde mir dieser Blick irgendwie nicht gezeigt oder ich war nicht empfänglich, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber es war einfach super, also ich musste ihn selber finden, hatte ich so das Gefühl.
Ja.
Das war so mein Weg. Genau. Und sobald man ja merkt, so, ich verstehe hier gerade mein Baby, ich kann uns helfen, dann ist ja sowieso alles egal, dann kommen ja alle Energien in einem hoch.
Ja.
Und man ist voll drin.
Ja, also ich kenne das auch so sehr. Also ich habe in der Schwangerschaft ungefähr jedes Kinderbuch der Welt gelesen, weil ich auch so ein Typ bin, so, wenn ich alles weiß, dann kann ich quasi die bestmöglichste Mama sein. Es liegt natürlich sicher auch an diesem Kinderärzte-Dasein.
Ja, bestimmt.
Aber dieses ganze Schlafthema, mir war das auch nicht klar. Und dazu kommt, wir wohnen ja nicht mehr in der Großfamilie mit Omas und Tanten, ja, die das Wissen so weitergeben, dieses vielleicht
absolut
auch irgendwie,
richtig,
ja, dieses Wissen von Generation zu Generation, ja, wie so ein kleines Baby tickt. Und ich habe mich, ja, genauso wie du in den ersten Wochen und Monaten, ich musste das wirklich mühsam lernen. Und mit mühsam, ja, lernen meine ich einfach mit auch komplett an meine Grenzen gehen, um, ja, dann zu kapieren, was mein Sohn braucht, damit, ja, er eben schlafen kann. Und um dann zu kapieren, wenn mein Sohn schläft, ist alles gut. Er muss nur, ja, einfach, ja, schlafen.
Es ist eigentlich so simpel. Ne?
Ja.
Aber das ist auch
das
so spannend,
auch dass so du die Augen mal geöffnet sagst.
Ja.
Ja.
Aber es ist so spannend, dass du es gerade auch nochmal sagst, weil ich finde es einfach so komisch, dass in der pädiatrischen Ausbildung im Studium das nicht wirklich ein großes,
nein,
Themenfeld ist.
Nein.
Ne? Ist es nicht.
Gar nicht.
Das kannst du mir auch nochmal bestätigen. Ne?
Ja. Das kann ich dir auch nochmal bestätigen. Und auch in der Facharztweiterbildung
lernen
wir lernen so Schlafphänomene wie Nachtschreck oder über sowas,
ja,
lernt man
mir
natürlich.
Ja, genau.
Aber wir lernen nicht, wie ein Babyschlaf funktioniert. Und wir lernen nicht, also mir war wirklich nicht klar als Ärztin, wie viel mein Baby schlafen muss. Genau, und deswegen wollen wir da auch,
ja,
heute drüber sprechen, weil das,
ja,
natürlich,
gerne,
nicht nur für uns beide so ein zentrales,
ja,
Thema ist, sondern ich denke mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen heute auch. Die meisten schalten wahrscheinlich genau diese Folge ein, weil auch ein gewisser Leidensdruck da ist oder vielleicht auch was nicht funktioniert oder man einfach sagt, ja, ich will ein bisschen was dazu lernen. Ich habe jetzt, genauso wie du das mit mir auch gemacht hast, einfach die Fragen aus quasi meiner Community zum Babyschlaf in den ersten Lebensmonaten, also gesammelt. Und deswegen, das ist jetzt einmal wichtig zu betonen, wir sprechen heute über den Babyschlaf in den ersten Lebensmonaten und fokussieren uns mal darauf.
Soll ich das kurz
erklären? Ja,
sehr gerne. Soll
ich da kurz
was erklären, warum ich dich gebeten habe, da so einen,
ja,
klaren Fokus drauf zu setzen? Denn tatsächlich habe ich dann im Folge meiner Recherche und in meiner Arbeit, ich habe dann ja auch relativ bald auch mein Wissen weitergegeben und dann es wurde immer größer und immer größer und jetzt, wie gesagt, bilde ich sogar aus. Aber was ich halt sehr schnell gemerkt habe in meiner Arbeit auch selber, dass ich, dass es einfach den größten Unterschied macht, wenn man früh beginnt, einfach dieses Konstrukt, dieses Babyschlafphänomen zu verstehen und zu unterstützen, ganz natürlich ganz sanft und ohne irgendwelche harschen Theorien, sondern also darum habe ich halt so sehr gesagt, dieses Präventive, dieser Ansatz, dass man am liebsten von Anfang an einfach etwas etabliert, das sich langfristig positiv auswirkt. Und darum habe ich halt gesagt, mein Fokus, und das ist einfach auch mein Herzensthema, ist halt dieser präventive Ansatz. Dieses, wir wollen nicht die Eltern irgendwann, natürlich begleiten wir sie auch, wenn es irgendwie Katastrophe ist, dann helfen wir auch gerne. Aber das, was so wertvoll und auch so besonders ist an dieser Methode, ist, dass wir sie anwenden können, bevor, also einfach als normalen Start ins Leben, da einfach dieses Wissen mitzugeben.
Ja, und das
nicht
ich
in
jetzt,
einer,
ja,
Situation, die schlimm geworden ist. Genau, daher,
genau,
dieser.
Ja, das habe ich jetzt nämlich auch verstanden, weil die Kinder, also je früher die tatsächlich auch lernen zu schlafen, und damit meine ich jetzt nicht sowas wie jedes Kind kann schlafen lernen,
ja,
oder sowas,
ja,
in der Art,
ja,
sondern
das ist halt immer,
ja, so, insofern sie lernen, also wenn wir sie früh unterstützen und die Kinder früh lernen, quasi schön zu schlafen, desto besser funktioniert es in den nächsten Lebensjahren. Und man kann einfach eine gute Grundlage legen.
Absolut, weil alles, was natürlich aus einfach der Situation her monatelang so dann dem Kind als normal in Anführungsstrichen verkauft wird. Ne? Also wir sagen unseren Kindern ja, dass so ist das Leben. Ne? Also wir geben denen ja den Einstieg ins Leben. Und wenn man zum Beispiel, ich sage immer, wenn man 5 Monate lang das Baby immer beim Stillen, jedes Mal beim Stillen in Schlaf gebracht hat und dann auf einmal nach 5 Monaten sagt, so, das geht jetzt nicht mehr, ich kann das nicht mehr, dann ist das in Anführungsstrichen auch ein bisschen gemein, weil dieses kleine Wesen hat das 5 Monate lang so beigebracht, in Anführungsstrichen wieder, ne? Das ist halt immer so bekommen. Und daher finde ich halt, dieser Ansatz ist, lasst uns doch von Anfang an eine Flexibilität da reinbringen, immer wieder ausprobieren, ne? Ganz liebevoll, ganz sanft, aber nicht sagen so, naja, wird schon, weil leider ist es einfach so, dass es ganz schwierig ist, das irgendwann abzugewöhnen, was sich so etabliert hat. Aber ich will jetzt auch deine Fragen eingehen, daher höre ich auf, so das Grundsätzliche zu sagen, aber das ist so der Hintergrund dieser Philosophie, die ich so liebe und die ich so groß machen möchte.
Super. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal bei den Basics an. Und zwar, das haben wir gerade schon mal angesprochen, glaube ich, wäre es gut, wenn unseren ZuhörerInnen quasi klar ist, wie viel Schlaf ihr Kind braucht. Und das waren auch viele Fragen, die gingen in so eine Richtung, wie viel Schlaf braucht denn mein Kind jetzt im 1., 2. oder 3. Lebensmonat? Oder es gab Fragen, mein Kind schläft nur so und so viele Stunden in 24 Stunden, kann das denn reichen? Und genau, das wäre jetzt so die erste Frage. Ja. Wie viel Schlaf braucht denn so ein ganz kleines
Baby? Genau die erste Frage kann ich dir jetzt, umgehe ich ein bisschen, sage ich mal so.
Ja.
Weil tatsächlich in diesem präventiven Ansatz finde ich das wahnsinnig schwer, wenn ich jetzt sowas sage wie, dein Baby braucht mindestens 5 Stunden Tagschlaf.
Ja.
Und wir einfach wirklich jetzt von Neugeborenen ersten 3, 4 Monaten sprechen, dann ist das einfach so, dass sich Schlafphasen also Tagschlafphasen noch nicht wirklich etabliert haben. Mhm. Und es einfach so eine Variabilität da drin ist, dass das einfach wahnsinnig Druck macht, meiner Erfahrung nach, wenn die Eltern dann sowas gesagt kriegen wie, naja, 5 Stunden, sonst ist es zu wenig. Was ich viel eher sagen würde, ist, vor allem bei diesem Neugeborenen, bei diesem Ansatz, dass man einfach guckt, dass das Baby nicht zu lange am Stück wach bleibt. Weil das darf tatsächlich mehr der Fokus sein in den ersten Monaten, weil es halt so sehr das leider Verbreitete ist, dass die Kinder viel zu lange für ihr Alter wach gehalten werden, weil man es einfach nicht weiß, weil man es ja, wie gerade in dem Beispiel, ne, was ich gesagt habe, so nach einer Stunde kann ja nicht sein, die hat ja gerade erst geschlafen, die kann ja nicht nach einer Stunde wieder müde sein.
Ja.
Das ist nicht normal für Neugeborene, dass sie... 60 Minuten ist eine Menge Holz für ein, sagen wir mal, 6 Wochen altes, 7 Wochen altes Baby. Und das würde ich lieber sagen, weil sonst arbeiten wir so ein bisschen mit Druck. Ne? So, ja, okay, das Baby muss schlafen, mach was. Und das ist nicht, das finde ich einen schwierigen Ansatz. Lieber gucken, dass man nicht so sehr diese Wachphasen so extrem ausweitet, weil das einfach dazu führen kann, dass es zu einer Übermüdung kommt. Und das ist wahnsinnig schwierig, dann ein übermüdetes Baby gut in den Schlaf zu begleiten.
Okay, also das heißt, also besonders tagsüber wahrscheinlich muss ich einfach darauf achten, dass ich meinem Baby dann in den ersten Lebensmonaten regelmäßig quasi die Möglichkeit gebe zu schlafen oder ihm einen Rückzug anzubieten.
Genau.
Und dabei achte ich natürlich auch am besten auf die Zeichen. Mhm. Ist mein Kind denn müde? Und das ist gleich so ein bisschen der nächste Fragenkomplex. Merkt man denn bei einem ganz kleinen Baby, also bei einem 4 oder 6 Wochen alten Baby schon, wenn es müde ist oder ab wann zeigen uns denn die Babys ihre Müdigkeit?
Also es ist sehr unterschiedlich, das ist wirklich so unterschiedlich, wie die kleinen Mäuse sind, so unterschiedlich zeigen sie das auch. Manche sind sehr dankbare Müdigkeitsanzeiger und das klassische eine Gähnen einfach. Und trotzdem ist es halt auch so viel mehr. Also was ja auch so interessant ist, weltweit ganz viele müde Kinder greifen sich ins Ohr. Mhm. Das ist einfach so abgefahren. Das ist wirklich in Honolulu und in Köln. Das ist halt ganz egal, aber das ist halt so ein Zeichen, was man ja jetzt so als junge Eltern auch nicht unbedingt deutet. Ne? Man kennt ja eigentlich nur dieses Gähnen. Oder halt auch, wenn der Blick so ein bisschen starrer wird oder wenn sie sich so ein bisschen von Aktion wegdrehen. Das sind so ganz leichte Zeichen, die man ganz, also da soll man sich natürlich als junge Mama jetzt nicht den riesen Druck machen, aber es ist schön, wenn man so langsam versteht, okay, das kann das auch schon heißen. Also es ist nicht immer nur gähnen, sondern oder es ist bei manchen Babys auch gar kein gähnen oder zu spät schon. Das sind kleine Zeichen, auf die wir ein bisschen achten dürfen. Und tatsächlich kann auch die Uhr, aber primär die Müdigkeitszeichen, aber die Uhr darf halt auch tatsächlich schon so ein bisschen im Blick genommen werden, weil man es einfach sonst ein bisschen übersieht, diese Müdigkeitszeichen, weil sie halt manchmal so zart sind und so klein sind, einfach nur so ein Wegdrehen der Aufmerksamkeit oder so, dass man da auch so ein bisschen sieht, okay, ich weiß, dass in diesem Feld ist es eigentlich normal, dass die Kleinen dann schon wieder ruhiger Ruhe brauchen, ein bisschen Schlaf brauchen und dass man dann einfach nochmal mehr guckt oder was anbietet, ne? Also, dass man da nicht so sehr unser Erwachsenen-Rhythmus auf die Kleinen überstäubt, sondern eher sagt, dieser Spruch hast du ja wahrscheinlich eine Milliarde in meinem Studium gehört. Zumindest sagt mein Mann mir den immer, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
Ja.
Das ist halt so schwer, ne? Weil man steht irgendwie mitten im Leben und hat irgendwie seine Action und seine Rhythmen und dann kommt so ein kleines Wesen und auf einmal haben diese Kleinen einfach komplett anderen Rhythmus. Und das fängt halt da an, ne? Dass das wirklich regelmäßig Ruhephasen, Schlafphasen brauchen, um nicht in eine Übermüdung zu kommen, die sich enorm auf die Nacht auch auswirken kann.
Und das heißt, da hast du es jetzt auch schon angesprochen, der Schlaf oder die Schlafphasen funktionieren bei den ganz Kleinen anders als bei uns Erwachsenen, oder?
Das ist auch sehr spannend. Und zwar also wirklich in den ersten 3 Lebensmonaten ist, ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfacht, das ist so das Neugeborenen-Schlafmuster. Das unterscheidet eigentlich nur zwischen aktivem und ruhigem Schlaf. Und dann so um den 4. Lebensmonat, das kann im 3. schon starten, das kann auch erst im 5. starten, also es ist halt wieder so ein Zeitraum, verändert sich einfach das Schlafmuster der Kleinen und wechselt halt in diesen Schlafmuster, den wir auch haben, ne, mit diesen unterschiedlichen Schlafphasen, die dann zu einem Schlafzyklus zusammenzufassen sind. Aber Neugeborene haben das noch nicht so stark. Die haben echt wirklich diesen aktiven Schlaf und jede Mama und jeder Papa vom neugeborenen Baby darf das auch mal beobachten. Das ist nämlich wahnsinnig spannend, dass aktiver Schlaf sich auch wirklich dadurch kennzeichnet, dass es wirklich aktiv ist. Also Bewegung, Grunzen, vielleicht sogar mal aufschreien. Manche machen sogar die Augen auf im aktiven Schlaf kurz. Das ist super wichtig zu verstehen, dass das ein ganz normales neugeborenes Schlafmuster ist. Weil die meisten sagen so, oh Gott, ein Laut, es ist wach, ich muss sofort interagieren.
Ich nehme es sofort hoch und habe den Schlaf unterbrochen.
Genau. Und daher ist es so ein wertvolles Wissen, finde ich. Also das hat bei mir auch so viel Verständnis gebracht, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dass halt neugeborenes Schlaf ein bisschen anders ist als unser Schlaf.
Und dann ist es ja auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt ja dann diese Schlafzyklen und die Babys müssen lernen, die Schlafzyklen dann zu verbinden. Und wir Erwachsene, wir haben doch auch lauter kleine Schlafzyklen, aber wir merken gar nicht, dass wir die nachts dauernd verbinden. Aber eigentlich wachen wir ja auch
immer wieder
auf, also nur dass wir es nicht wissen.
Genau, dieses Phänomen von wegen durchschlafen, ne? Also es ist eigentlich total blöd. Keiner von uns Menschen schläft durch, weil durchschlafen, also das ist halt einfach. Wie so häufig, ne, gibt es einfach so Ausdrücke, wo die Leute denken, dass Durchschlafen heißt, man schläft einfach komplett, wacht nicht einmal auf. Nach jedem Schlafzyklus kommen wir an die Oberfläche des Schlafs und kommen in einen halbwachen Zustand. Das machen wir auch alle paar Stunden. Nur wir, als Erwachsene oder als erwachsener Mensch kann man... Oder erinnern wir uns noch nicht mal daran, weil das einfach so ein Unterbewusstes ist. Ne? Man kommt an die Oberfläche des Schlafs, hat wohl auch so kurz, manchmal checkt man so, ob die Lage alles unverändert ist, ob man in Sicherheit ist. alles unterbewusst, ne? Und erinnert sich noch nicht mal am nächsten Tag dran. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn die Kleinen in der 4-Monats-Regression in dieses Erwachsenen-Schlafmuster in Anführungsstrichen wechseln, ne? Also diese Zyklen wechseln, dann ist das natürlich bei denen auch. Die kommen halt auch also die kommen halt auch in diesen halbwachen Zustand. Und dann ist es ganz häufig so, dass Eltern sagen, alle 2 Stunden ist mein Baby wach und braucht die Unterstützung, wieder in den Schlaf zu finden. Und das ist jetzt mal so ganz allgemein gesagt, ne, ist es nicht immer natürlich, aber das wäre so eine Erklärung anhand der Schlafzyklen. Das ist relativ normal.
Ach so, und deswegen heißt das auch 4-Monats-Regression, weil sich da das verändert, also weil da die Kinder sich dann dem Schlafmuster der Erwachsenen quasi ähneln.
Ja.
Okay.
Genau. Und also sehr früh im Leben, nicht wahr? Mit 4 Monaten. Dann geht's schon los. Ja.
Genau, also das kann man jetzt wahrscheinlich nicht mit so einer pauschalen Aussage beantworten, aber wenn du schon von 4-Monats-Regression sprichst, dazu gab es natürlich auch Fragen. Ich glaube, dass das viele Eltern bitter erleben, dass auf einmal ein gut schlafendes Baby schlechter schläft. Und gibt es denn was wir da tun können, damit das Kind eben die Schlafzyklen besser verbinden kann?
Also erstmal, ich finde, das ist so ein blöder Ausdruck, Regression. Ne? Also es ist ja erstmal auch so ein Ausdruck, den man vielleicht gar nicht so einschätzen kann. Was heißt das? Im Grunde, Regression heißt ja Rückschritt. Und ich finde es sehr schade, dass das so genannt wird. Aber das ist nochmal die Bezeichnung für diese Entwicklungsschritt. Und das ist es nämlich eigentlich, ein Entwicklungsschritt. Es ist eine Weiterentwicklung, die einfach dazugehört und ja auch letztendlich ist. Ne? Also danach, also das ist die Schlafentwicklung und danach ist die fürs Leben lang quasi mit diesen Schlafzyklen. Und zu der Frage, wie man da vorgehen kann, also genau das ist quasi auch diese Idee des präventiven Ansatzes, das, was Basis meiner Philosophie ist, dass man genau durch dieses schon vorher versuchen, probieren, immer wieder ausprobieren, die Schlafhygiene so gestalten, dass die schlafförderlich ist und so weiter, dass man genau dadurch diese Intensität einer 4-Monats-Regression etwas abschwächen kann. Mhm. Bei manchen, es gibt wirklich tatsächlich viele, die sagen so, ich habe es gar nicht gemerkt, dass es da eine Regression gab. Und genauso gibt es auch welche, die sagen so, ich habe sehr viel in diesem präventiven Ansatz probiert und das war auch toll und dann 4-Monats-Regression und es war Katastrophe. Also da gibt es leider alles und das ist auch ganz normal. Ne? Aber man kann trotzdem schon eine Basis schaffen quasi, damit die Chance da ist, dass es nicht so hart trifft. Mhm. Und auch das heißt natürlich nicht, dass es jetzt für immer vorbei ist. Ne? Dann muss man einfach liebevoll, konsequent dranbleiben und probieren und nochmal anpassen. Da passiert halt auch wahnsinnig viel. Genau, das ist das Doofe, dass in dem 4. Lebensmonat halt auch so viel kognitiv und auch körperlich bei den kleinen Mäusen passiert. Und das trifft halt alles zusammen mit dieser Regression. Und daher ist das häufig der Monat, wo viele sagen so, auf einmal irgendwie alles schwer.
Ja. Also ich kann da auch ein Lied von singen. Also wir hatten erst quasi, haben viele gesagt, naja, wenn die ersten 3 Monate vorbei sind, dann wird das Kind ruhiger und dann sind wir mitten in diese 4 Monate Regression geschlittert. Wir haben das richtig gemerkt und also es hatte sicher auch viel damit zusammen, es hing sicher auch damit viel zusammen, wie mein Baby quasi gelernt hat, in den Schlaf begleitet zu werden. Was dann quasi nachts auch immer wieder hergestellt werden musste. Ja, und das war auch so quasi die Krux, also diese Einschlafhilfen. Ja. Und deswegen, ich glaube, das ist das Thema, wozu ich tatsächlich jetzt auch am allermeisten Fragen bekommen habe.
Ja.
Wie kann ich denn mein kleines Baby gut in den Schlaf begleiten?
Ja, das pauschal kann ich das natürlich schwer beantworten, aber es ist einfach da auch wichtig, dass es vollkommen in Ordnung ist, ein Baby in den Schlaf zu begleiten. Ne? Ja. Also da gibt es ja auch einfach diese leider diese harten Lager immer, also was du gerade schon angesprochen hast, jedes Kind kann schlafen lernen, ist ja leider so der Begriff, ne? Also viele sind da wirklich ja auch an dem Punkt irgendwie stehen geblieben und sagen so, das ist das Einzige, was man so kennt. Und da hat sich einfach so viel getan, da gibt es so viel wundervolle neue Ansätze und sanfte Ansätze und trotzdem, ne, also auf jeden Fall ist es absolut in Ordnung, ein Baby in den Schlaf zu begleiten. Und wenn wir jetzt von diesem präventiven Ansatz sprechen, dann ist es genauso wundervoll, es immer wieder zu versuchen, das zu rauszufinden, wie wenig ist notwendig und wie viel ist notwendig. Mhm. Und da, das ist, glaube ich, das Schwere, dass man da immer wieder versucht, nicht so die leichteste Lösung immer zu wählen. Also das ist etwas, was vor allem nachts natürlich eine wahnsinnige Herausforderung ist. Wenn man weiß, ich weiß ja, wenn ich ihn anlege, dann ist alles sofort super. Und dann schläft er weiter. Und das ist halt, und da darf man halt so ein bisschen das Ganze, und das finde ich, das ist so überhaupt schön bei diesem Thema, einmal sozusagen, überleg dir immer, wenn du was etablierst und wenn du das einfach immer etablierst, ist das langfristig etwas, was sein darf oder was du haben möchtest oder wird dich das irgendwann sehr stören, ne? Und dann darf man auch immer so ein bisschen denken und probiert einfach, ich finde es so wertvoll, wenn man immer wieder liebevoll probiert, ja, jetzt hat es nicht geklappt, morgen ist ein neuer Tag und dann probiere ich nochmal andere Tools aus, andere Ansätze, vielleicht braucht mein Baby ein bisschen mehr davon oder vielleicht geht's ja heute auch, dass ich nur die Hand auflege und also da immer wieder sich selber auch so ein bisschen dran erinnern, ich probiere, wie wenig und natürlich auch, wie viel ist notwendig. Aber nicht immer das Erste, wo ich weiß, okay, das klappt.
Ja, da hast du, glaube ich, jetzt auch diese weiteren Fragen beantwortet, weil hier fragen auch manche, ja, genau, was, wenn meine aktuelle Einschlafhilfe mich zu sehr anstrengt? Also ich stillend, hüpfend auf dem Patsy-Ball sitzen muss.
Ja, ich weiß. Also wirklich, also die ersten 8 Wochen mit meiner Kleinen hatte ich das ja genauso und es ging nur so. Ja, ich würde in so einem Fall, ne, müsste ich jetzt wissen, wie alt ist das Baby? Sind die Wachphasen denn altersgerecht? Ja, gibt es auch eine kleine Bettgehroutine? Hat das Baby gut getrunken? Kann man halt, es ist halt immer so ganzheitlich, ne? Es ist so schwer, da sozusagen, okay, ich weiß die Lösung. Aber da ist auch wieder dieses so wenig wie nötig, so viel wie nötig und so wenig wie möglich.
Ja, also verstehe ich.
Immer dieses, wo können wir vielleicht probieren, vielleicht kannst du im nächsten Schritt das Patsy-Ball wippen ein bisschen reduzieren oder auf dem Patsy-Ball und dann abdocken und dann halb schlafend diesen Moment abpassen. Das sind Minischritte. Ja. Und das ist natürlich umso schwerer, umso älter das Kind ist. Das ist ja auch ganz normal. Ne? Das ist ja genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn das Baby halt 5 Monate so kennt, dann ist es auch ganz schön hart, auf einmal zu sagen, so, jetzt nicht mehr.
Ja.
Ich finde, der wichtigste Weg ist irgendwie dieses liebevoll, konsequent immer wieder versuchen. Und wir Eltern müssen so eine Geduld aufbringen bei diesem Thema. Und es ist so schwer. Und ich bin da so auch im gleichen Boot.
Ja.
Aber es ist der sanfteste und der liebevollste Weg. Und ich glaube einfach auch, also wunderschön, wenn Schwangere oder wenn ganz frisch gebackene Eltern sich diesem Thema schon öffnen und nicht sagen so, es ist, wie es ist. Und wir machen es jetzt so und das wird schon irgendwann, kann natürlich total. Ne? Also es kann sich alles super schön regeln und es gut etablieren. Aber man darf einmal kurz überlegen, wie möchte ich das von Anfang an etablieren und wie darf sich das dann entwickeln, ohne dann irgendwann harsch etwas ändern zu müssen.
Genau. Und wenn ich das jetzt so etabliere und meinetwegen das dann auch ganz gut klappt, dass ich mir das so ein bisschen aussuchen kann, sollte ich die Einschlafhilfen tags und nachts unterscheiden oder würdest du da empfehlen, immer so eine ähnliche Routine quasi durchzuziehen?
Witzig, diese Frage kriege ich auch ganz oft gestellt, auch zum Beispiel die Frage, ob Papa und Mama die gleiche Routine haben müssen oder so.
Ja.
Die Kleinen, die können da sehr gut unterscheiden, das ist überhaupt kein Problem. Das merkt man zum Beispiel auch, wenn die in der Kita eingewöhnt werden, was ja bei dir gerade so Thema ist.
Ja.
Dass da zum Beispiel viele auch sagen, oh Gott, wird mein Kind jemals in der Kita schlafen? Weil es braucht ja das und das und das zum Einschlafen. Und es ist Wahnsinn, was die Kleinen schon, wenn sie wirklich winzig sind, wenn sie ein Jahr alt sind, schon verstehen und separieren können. So, hier läuft es so und da läuft es so.
Ja.
Da dürfen wir, glaube ich, viel mehr Vertrauen haben. Aber ich, wenn ich das richtig verstanden habe, meinst du auch so ein bisschen, ob nachts quasi, ob man da genau den gleichen Ablauf haben sollte?
Genau.
Mhm. Ja? Also ich würde sagen, erstmal ist ja nachts, ist ja im Grunde einfach, wenn das Baby wach wird, erstmal gucken, ne? So was es liegt ja nicht immer nur am Hunger. Es kann ja auch an, es ist zu kalt, es ist zu heiß, es tut irgendwas weh, es drückt etwas. Es ist ein kurzer, aktiver Schlafprozess gewesen, der so erstmal schien, als wäre das Baby wach. Und dann auch wieder erstmal gucken, einmal kurz warten und dann einmal kurz gucken, reicht vielleicht nur Hand auflegen, reicht vielleicht ein Geräusch oder da probieren, und das ist super schwierig nachts, aber probieren zu sagen, wir gucken in kleinen Schritten, was braucht das Baby, was reicht vielleicht schon. Und mit diesem Ansatz kommt man manchmal an so Punkte, wo man denkt, oh was, das hat jetzt schon gereicht, wie toll ist das denn? Hätte man es nicht probiert, weil man sagt, schnell anlegen, weil
das Eskalation, ja.
Ja, genau, das ist eigentlich so. Ich weiß nämlich noch, wie ich da mit meiner Tochter saß und das dann so probiert habe, die ersten Male. Und ich weiß noch, wie meine Augen so groß wurden. Ich so, was? Ich sitze eingeschlafen, obwohl ich sie nicht gestillt habe und es war okay. Und dieser Moment einfach, wo man sagt so, krass, zum Glück habe ich es mal probiert.
Ja.
Aber es ist
man neigt dann dazu, ja. Man ist ja auch nachts
müde
und denkt einfach, oh, das muss jetzt schnellstmöglich.
Ja. Und ich finde, es wird ja nochmal krasser, wenn andere Kinder da sind, ne? Wo man dann auch noch dieses Thema hat, oh Gott, nicht, dass die anderen Kleinen aufwachen. Also das habe ich ja dann irgendwann beim zweiten Kind. Und muss jetzt auch sagen, habe ein bisschen Respekt beim dritten Kind. habe ich auch echt Respekt vor. Das ist dann nochmal ein kleines Wesen mehr, was dann die anderen wecken könnte.
Mal schauen. Das ist eine Herausforderung.
Aber genau da auch. Ja, das ist eine Herausforderung. Aber das ist natürlich kann man auch mit den Größeren reden. Ne? Das kann man ja auch erklären. Und also ich werde da ganz viel kommunizieren und ganz viel erklären und ganz viel sagen. So, wenn der Kleine weint, dann keine Angst, Mama ist da und kann sich dann wieder umdrehen, weiterschlafen. Und also da, ich glaube, das ist alles so wertvoll, die Kleinen auch einzubeziehen und das zu erklären. Mhm. Natürlich, wenn sie winzig sind, ne? Wenn sie jetzt irgendwie in der Abstand super minimal ist, dann ist das natürlich keine Option. Aber das ist auch eine super schöne Option. Die Großen reinzuholen.
Super. Genau, jetzt hat hier eine Abonnentin hat gefragt, braucht mein Kind in den ersten 3 Lebensmonaten so etwas wie einen festen Rhythmus? Mir wird immer dazu geraten, vor allem von Oma und Tanten.
Ah, okay, ja, das ist sowieso immer herrlich.
Der feste Rhythmus.
Was die älteren Generationen auch so raten, ich finde es auch immer unfassbar, was man da immer alles hört.
Ja, das ist einfach noch anders gewesen, ja.
Mhm. Ja, es war halt alles so, es war genau dieses Strikte. Oder alle 4 Stunden wird gestillt, vorher nicht, oder all diese Sachen.
Ja.
Also ich finde, fester Rhythmus finde ich ganz falsch. Also das Einzige, womit ich leben kann, ist flexible Routinen. Dass man sagt, man guckt, wie es läuft und passt es an. Weil wir arbeiten ja nicht mit Maschinen. Also ich meine, also feste Rhythmen kann man bei einer Maschine einstellen, aber nicht beim Baby. Also nein, ich würde sagen, flexibel reagieren. Jeder Tag kann anders sein und es ist ziemlich normal. Und das fällt vor allem so perfektionistischen Mamas wahnsinnig schwer, wozu ich mich auch zähle. Ja. Und was auch wirklich, glaube ich, somit die größte Herausforderung für mich persönlich war, dieses, es ist nicht planbar, ne? Also es ist vieles schon möglich durch eine Routine so ein bisschen einzuschätzen, aber es ist niemals eine planbare Komponente einem Baby und das ist ja auch gut so.
Ja.
Vielleicht ist es genau das Geschenk, ne, was die Kleinen uns machen, dass sie sagen so, tja Mama, jetzt musst
plan
du mal
sehen, du mal.
Genau, plan ich. Du mal und ich mache anders.
Genau. Ja. Okay, super wertvoll. Und jetzt so zwei Fragen, die genau umgekehrt sind. Also die eine Mama fragt, gibt es eine Situation, in der ich mein Baby schon wecken sollte in den ersten Monaten? Und die andere fragt, was, das können wir später machen, jetzt erstmal.
Okay, ja, ich mache erstmal die, weil die ist echt spannend. Also, ja. wenn eine Mama kommt mit einem Neugeborenen und so eine Frage stellt, würde ich als erstes sagen, als erstes, was sagt der Kinderarzt? Ne? Ist er zufrieden mit der Gewichtszunahme? Hast du irgendwelche Empfehlungen bekommen? Zum Beispiel, bitte stillen Sie in der Nacht alle 4 Stunden, weil wir einfach erstmal gucken müssen, dass sich das alles gut einpendelt. Ist die Stillproduktion gut angelaufen, wenn du stillst? Und all diese Sachen sind einfach wichtig, um sicherzugehen, dass da erstmal gesundheitlich alles in Ordnung ist. Oder hast du jetzt gefragt nach, was, sag doch mal die Frage, habe ich einfach jetzt nur Fütterabstände oder?
Also, ob es eine Situation gibt, in der man Kinder wecken sollte. Also okay, zum Beispiel, ich glaube, diese Mutter meint jetzt, das Kind schläft nachmittags lange und sollte sie da schon wecken für die Nacht oder sowas.
Verstehe. Also dann ist dann die Beantwortung, die ich gerade hatte, ja trotzdem so, ne? Weil, also wenn es eine Angabe gibt vom Arzt, dann bitte die, der immer auf jeden Fall zuerst Folge leisten. Mhm. Und damit das alles sich gut eingependelt hat und eine gute Gewichtszunahme, weil die Basis einfach stimmen muss. Und dann können wir über alles andere reden. Und tatsächlich ist es schon so, dass in 24 Stunden irgendwann das Schlafbedürfnis aufgebraucht ist. Und da wir ja natürlich alle den Nachtschlaf priorisieren, ist es definitiv so, dass ich jetzt nicht raten würde, am Tag sehr viel länger als 2 Stunden am Stück schlafen zu lassen. Das liegt aber auch wirklich daran, dass wir auch regelmäßige Mahlzeiten am Tag etablieren wollen. Das ist zum Beispiel eines dieser Grundphilosophien, regelmäßige gute Mahlzeiten am Tag, erholsame Schlafphasen, die aber immer in diesem Zusammenhang stehen, die regelmäßigen Mahlzeiten sind eigentlich fast schon das Wichtigere, weil wir müssen einfach ermöglichen, dass diese kleinen Mäuse am Tag genug Kalorien zu sich nehmen und so gut satt werden, weil das ist die Basis für guten Schlaf. Insofern, auf jeden Fall wecken, und da weiß ich auch noch, wie ich mit meiner Erstgeborenen in der Trage hat die super geschlafen, und dann war ich so glücklich, weil sie hat irgendwie 4 Stunden am Nachmittag geschlafen. Ich dachte so, die ist jetzt richtig ausgeschlafen, die ist bestimmt mega gut drauf. Und hatte dann natürlich in der Nacht ein teilweise, also das war einfach, ich habe da überhaupt noch nicht gewusst, ne, dass es total Sinn macht, da ja auch viel mehr auf diese regelmäßigen Mahlzeiten, damit wir sie ein bisschen rausholen aus der Nacht. Und also ich würde auf jeden Fall sagen, 4 Stunden Schlaf in der Trage kann gemütlich sein für die Mami, aber es ist nicht förderlich für einen guten Nachtschlaf.
Ja, das war auch so ein richtiger Gamechanger quasi, als ich verstanden habe, dass mein Sohn ein gewisses Schlafbedürfnis alle 24 Stunden hat, und dass es aber meinem Sohn völlig egal ist, wann er diese, meinetwegen 14 Stunden sich holt. Und natürlich, wenn er quasi 6 Stunden tagsüber geschlafen hat, ist natürlich mit Nachtschlaf nicht mehr viel her. Also
ja,
dann,
ganz genau.
Ja.
Fokus, oder wir wollen ja vor allem den Nachtschlaf gerne etablieren und als gute Komponente etablieren und als den langen Schlaf etablieren. Und dafür darf man natürlich am Tag ganz vieles tun. Und das ist eins davon. Und was ja leider ein häufiges Phänomen ist, ist diese Tag-Nacht-Verwirrung. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen, das folgt ja so ein bisschen aus solchen Sachen wie schlafen die einfach 4 Stunden in der Trage oder jeden halben Morgen verschlafen sie oder so. Und ein ganz großer Faktor ist, Helligkeit und Dunkelheit zu nutzen. Also wirklich die Kleinen tagsüber viel in der Helligkeit auszusetzen, weil das auch für diesen Tag-Nacht-Rhythmus, für diesen sogenannten zirkadianen Tag-Nacht-Rhythmus ganz wichtig ist. Und damit können wir auch so eine Tag-Nacht-Verwirrung nicht verhindern in jedem Fall, aber auf jeden Fall gute Basis geben, dass es nicht dazu kommt.
Das ist ein guter Tipp. So. Ja, weil da gibt es auch ganz unterschiedliche Behauptungen.
Ja, ich weiß.
Ich kenne auch viele, die dann tagsüber quasi alles dunkel machen und
Das ist auch mein Rat tatsächlich. Aber da gibt es ja ganz unterschiedliche Sichtweisen. Genau, manche sagen so, Gott, es muss hell sein alles. Ja. Da ist meine wissenschaftliche Begründung Melatonin, was circa ab der siebten, achten Lebenswoche produziert wird. Bei den kleinen Melatonin wird in Helligkeit unterdrückt und Dunkelheit fördert Melatonin. Und das ist das K.O.-Argument gegen Schlaf in der Helligkeit so ab circa zweiten Lebensmonat. Mhm. Das ist das Argument dafür, dass man tatsächlich auch den Tagschlaf gerne ein bisschen abdunkeln oder abdunkeln darf. Aber was ich jetzt vor allem meine, die Wachphasen am Tag, die viel in Helligkeiten, damit wir diesen Tag-Nacht-Rhythmus etablieren können.
Ah, okay, dass das so ein Unterschied ist. Okay, jetzt habe ich noch so zwei, drei kurze Fragen zum Abschluss. Eins, das kennst du sicher auch, das ist, glaube ich, eine häufige Sorge von vielen Eltern, Powernaps. Was tun, wenn mein Baby tagsüber immer nur 20 bis 30 Minuten schlafen will? Ist es dann überhaupt erholsam für mein Baby, fragt hier ein Papa.
Also, es ist relativ normal bei Neugeborenen, dass sie so kleine Powernaps machen. Das ist einfach dem geschuldet, dass sich der Tagschlaf wirklich erst so ab dem fünften, sechsten Monat etabliert. Manche Kinder schlafen von Anfang an gut, jedes Mal 2 Stunden, manche halt 20 Minuten und das ist super frustrierend. Man kann auf ganz viel gucken, ne? Also man kann gucken, hat das Kind eine zu lange Wachphase gehabt, war es eigentlich übermüdet und ist darum so schnell aufgewacht wieder. Mhm. Hat es Hunger gehabt, weil es eigentlich nur gesnackt hat den ganzen Tag über und dann einfach hungrig ist nach 20 Minuten. Es gibt so viele Gründe, woran das liegen kann. Also diese kurzen Tagschläfchen sind ja wahnsinnig verbreitet und machen, also ich meine, das ist ja sozusagen die kleine Oase, die man dann hat als Eltern, wenn die Mäuse schlafen, dass man dann auch mal tagsüber einmal erholen kann und darum ist das natürlich super wichtig. Aber es ist in den ersten Monaten nicht so selten. Und es ist auch keine, es zeigt jetzt, muss jetzt nichts heißen, dass irgendwas falsch ist oder irgendwas nicht gut ist. Ein bisschen rumspielen mit den Wachphasen, ein bisschen gucken, liegt es an irgendwas anderem. Meistens gibt es auch Situationen, wo man es dann ein bisschen erleichtern kann, aber es ist nicht grundsätzlich etwas, was total ungewöhnlich ist.
Ja. Leider. Okay, jetzt fragt hier noch jemand, was hältst du denn vom Thema Pucken? Kommt das für alle Babys in Frage?
Also Pucken finde ich bei Neugeborenen ganz fantastisch, sofern man es richtig macht. Ja. Mein Mann ist Chirurg und Orthopäde, also mit dem habe ich darüber auch viel geredet und es ist wirklich so, also die Hüfte darf nicht eingeengt werden, das ist wirklich, wirklich wichtig beim Pucken. Und sofern da einfach, also darum empfehle ich immer Pucksäcke, weil die haben in der Regel unten halt ein breiteres, also da ist unten nicht begrenzt und oben halt nur begrenzt, wo wir diese Begrenzung wollen, weil wir wollen ja auch diesen Mororeflex probieren zu unterdrücken dadurch. Mhm. Dieser Reflex, wo die Kleinen sich manchmal selber wecken in den ersten Monaten. Und Pucken darf man nur so lange, bis die Kleinen sich nicht selbstständig drehen können. Dann ist es so gefährlich. Also Pucken ist wundervoll, wenn man es richtig macht. Und trotzdem gibt es Babys, die damit nicht so gut zurechtkommen. Aber es ist auch häufig so ein bisschen Mindset bei den Eltern, ne, dass sie sagen, nee, das finde ich irgendwie grausam. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, finde ich es doch immer manchmal komisch. Also ich finde es auch, ich verstehe, dass man sagt, so, das sieht irgendwie schlimm aus, Zwangsjacke.
Ja.
Vielleicht da so ein bisschen sich selbst überdenken, ne? Finde ich das so schlimm, dass ich es gar nicht will und darum dem gar nicht eine Chance gebe? Oder ist das ein Baby, was gepuckt wird, ist jetzt nicht automatisch sofort ruhig. Das ist einfach ein Schritt von ganz vielen, um dein Baby zu beruhigen und auf den Schlaf vorzubereiten. Genau.
Das musste ich auch erstmal kapieren. Also das
kann so viel.
Also letztendlich, das Pucken war für uns auch ganz wichtig für eine gewisse Zeit. Aber ich habe am Anfang auch irgendwie so ein Wunder erwartet und habe gedacht, wenn ich ihn jetzt einpucke, dann ist sofort ruhig. Und genau, wie du gesagt hast, es war ein Teil der Routine, die dann auf lange sich gut geholfen hat. Aber man muss das so ein bisschen, also tatsächlich über ein paar Tage einfach mal ausprobieren.
Ja, genau. Es ist halt alles nicht eine Fixlösung, ne?
Ja.
Ja, also es sind halt kleine Menschlein. Die brauchen da immer Energie und liebevolle Konsequenz und immer, also immer probieren. Das ist ja der ganze Ansatz. Und dieses, okay, es hat heute nicht geklappt, probieren wir morgen. Alles gut. Sich selber auch so ein bisschen runterholen. Und das ist, brauchen manche Eltern mehr und manche haben halt einfach die Gelassenheit in sich. Und manche dürfen da halt ein bisschen dran wachsen. Ich finde ja immer, Eltern werden ist die krasseste Persönlichkeitsentwicklung überhaupt im Leben.
Auf jeden Fall.
Herausgefordert. Genau da, wo man es braucht.
Ja. Okay, liebe Viktoria, jetzt habe ich noch quasi eine letzte Frage. Da kann ich auch gerne noch was dazu sagen. Aber genau, da dreht sich es einmal um die Einschlafbedingungen, unter welchen Bedingungen ein Baby denn einschlafen darf. Also da wurden vor allem Fragen in die Richtung gestellt, ob es im elterlichen Bett schlafen darf und genau, darf es im Nestchen schlafen? Was ist, wenn man das Gefühl hat, das Kind schläft lieber auf dem Bauch?
Ja, okay, da bist du natürlich der Profi und ich tatsächlich beziehe ich mich da sehr stark auf die Empfehlung zur Vermeidung des plötzlichen Säuglingstods. Ja. Also das ist meine Richtlinie, nach der ich mich auch, also das ist einfach die Basis, nach der ich mich auch richte. Und die besagt ja, bitte im Beistellbettchen, bitte ohne Kissen, ohne jegliches,
ja,
bitte auf dem Rücken und ohne Deckchen halt auch und so, ne? Und Nestchen ist, ich habe ein paar Firmen angeschrieben, weil ich da natürlich auch Interesse hatte, wie die sich positionieren. Ja. Mit klassischen Nestchen, die ja total angesagt sind. Und tatsächlich würde ich, also ich möchte dazu nicht raten, weil es einfach nicht den Vorgaben entspricht.
Ja.
Wenn dann für den Tagschlaf und unter Beobachtung.
Genau. Ja, genauso mache ich das auch, also so empfehle ich das auch. Also ich finde, da kann man einfach wirklich gut unterscheiden zwischen den Bedingungen, in denen ein Kind schläft, wenn ich es beobachte, und den Bedingungen, in denen ein Kind schläft, wenn ich selber schlafe.
Ja.
Und genau, also weil ich da auch manchmal den Eindruck habe, die Eltern machen sich dann auch zu verrückt oder es kommen dann auch manchmal Fragen irgendwie, darf mein Kind denn nicht auf meiner Brust einschlafen tagsüber oder sowas? Und ich sage immer, solange die Eltern das tagsüber beobachten im Schlaf, können sie es auch mal auf den Bauch legen oder
voll.
Ja. Aber man muss halt dabei sein und das Kind sehen. Und aber abends, wenn wir schlafen, denke ich, wäre es wirklich sinnvoll, sich an diese Empfehlungen zu halten, weil wir wirklich den plötzlichen Kindstod, seit diese Empfehlungen umgesetzt worden sind, so dermaßen reduzieren konnten. Und das steht dann einfach nicht dafür. Und gerade die ersten Lebensmonaten sind halt da besonders sensibel und auf kurz oder lang, also von uns kann ich da nur berichten, wandert das Kind dann irgendwann ins elterliche Bett, aber in den ersten Lebensmonaten vielleicht noch nicht.
Ja, das ist ja eigentlich auch schön so zu sehen, sogar der Profi, ne? Insofern genau, also klar wollen wir nichts anderes empfehlen, ne? Und das ist ja auch, also wie man es dann handhabt, jeder das macht
dann
es
jeder
so,
selber
wie es, aber natürlich, ne, also da darf man nicht. Von offiziellen Seiten ist das einfach die Empfehlung und das ist schon, wie du schon gut gesagt hast, es konnte so stark gesenkt werden, das Risiko, und das ist einfach ein großer Vorteil, den wir dadurch haben, und dann bitte lieber daran, so gut es geht, halten.
Ja, und man, also zumindest mir ging es so, ich schlafe dann auch selber ruhiger, wenn ich weiß, okay, mein kleines Baby liegt auf dem Rücken und da ist nichts in seinem Beistellbett und da kann nichts passieren. Ja. Und also ich persönlich hätte es gar nicht gekonnt, ihn quasi ins Bett zu tun, weil ich immer wirklich echt auch Sorge gehabt hätte, dass dann irgendwas passiert.
Ja, das ist halt auch echt so. Das tut mir auch immer so leid. Ich finde, vor allem als Erstlingsmama ist man da oder als Erstlingseltern ist man da wirklich so eingeschüchtert. Boah.
Fürchterlich.
Ich weiß noch, wie mein Neffe, der ist ein bisschen älter als meine Erstgeborene, als der eins wurde, da habe ich wirklich so, der erste Gedanke war mit, oh, wie toll, jetzt ist er aus dem gefährlichen Alter raus. Und da dachte ich auch so, wie schrecklich, man lebt so drauf hin. Bei meiner eigenen Tochter war es dann zum Glück nicht mehr so, dass ich jede Nacht quasi davor Angst hatte, aber es ist schon irgendwie so ein Damoklesschwert und es ist auch echt.
Ja, also ich bin jetzt auch froh, dass wir da raus sind und ich bin jetzt auch froh, dass der jetzt mal so zu uns ins Bett kommen kann, ohne dass ich irgendwie Sorge habe. Aber also gerade am Anfang würde ich das auch so empfehlen.
Ja.
Viktoria, ja, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Eltern das gerade alles aufgesaugt haben, dein Wissen. Und vielleicht magst du am Ende nochmal sagen, wie man dich findet oder wenn man mehr darüber lernen will, wo findet man dich? Wo kann man mehr über den Babyschlaf bei dir lernen?
Also mein alter Ego, sage ich jetzt mal, heißt Kinga Baby. Das ist mein Unternehmen, das ich gegründet habe. Das liegt einfach daran, dass mein zweiter Vorname ist Kinga und das ist ein ungarischer alter Name. Und irgendwie dachte ich, es ist so schön, wenn man seinen Namen in seiner Firma hat. Und darum habe ich gesagt Kinga Baby. Und also unter www.kingababy.de findet man alle meine Angebote. Ich habe einen Podcast ja auch, der sich mit Babyschlaf, aber auch mit allen anderen Themen beschäftigt, die so mit dem Elternwerden spannend werden auf einmal in dieser neuen Welt des Elternseins. Und habe einen Ratgeber, so einen Blog-Ratgeber auf meiner Webseite und biete halt Kurse an, biete jetzt ganz neu auch 1:1 Beratung an. Und bilde halt jetzt auch aus, Babyschlafberater, jetzt schon im zweiten Ausbildungsgang. Also da ist ganz viel, was man sich durchlesen kann, anhören kann, kostenlos. Und dann natürlich auch Sachen, richtige Angebote, Kurse von mir buchen kann oder halt eine 1:1 Beratung. Alles unter www.kingababy.de.
Super. Dann sage ich jetzt vielen Dank für deine Zeit und dass du dabei gewesen bist. Und dass du dann ganzes tolles Wissen mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne. Und jetzt würde ich sagen, es ist spät geworden, schlaft schön.
Genau, gute Nacht.
Das ist doch immer ein guter Abschluss für ein Babyschlafthema.
Ja, das war mein Interview mit Viktoria von Kinga Baby. Ich hoffe, dieses Interview und dieses Gespräch hat dir gefallen und ich hoffe, dass du vielleicht den ein oder anderen Hack oder das ein oder andere Tool zu Hause anwenden kannst. Natürlich ist es schwierig, über den Babyschlaf ganz pauschale Aussagen zu treffen, weil jedes Baby individuell ist und ein bisschen was anderes braucht. Und natürlich auch wir Eltern alle anders ticken und wir alle tatsächlich irgendwie andere Schlafgewohnheiten und andere Bedürfnisse haben. Und unsere Babys natürlich genauso. Ich konnte von Viktoria lernen, wie unterschiedlich der Schlaf der Babys vor allem in den ersten Lebenswochen und Monaten funktioniert und wie wichtig es sein kann, immer wieder neu auszuprobieren. Falls du Fragen hast zu dieser Folge, falls du mir von deinen Problemen mit dem Babyschlaf erzählen möchtest, falls du Anmerkungen hast, dann schreib doch hier einmal in die Kommentare zu iTunes. Ich antworte wirklich gerne und freue mich über Austausch und Input und freue mich natürlich auch wie immer über eine Bewertung, sodass dieser Podcast auch für andere Eltern besser gefunden werden kann. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, deine Nicola.